Wir müssen es versuchen zu stemmen und nicht abwandern zu lassen nach Amerika oder Asien. Wir haben hier eine wahnsinnig große Chance. Wir müssen nur noch loslegen. Es gibt auch ein Startup aus Dresden, das heißt Power On. Die wollen quasi eine Art Haut für den Roboter bauen, der dann taktil sofort merkt, okay, was ist hier los? Ich halte an. Konstruieren wir mal den Fall der Bäcker, der einfach im Moment keine Hilfskräfte mehr findet, die morgens um 2 aufstehen, um Teiglinge von A nach B zu tragen. Der wird sich jetzt nicht für 300.000 Euro einen riesengroßen Roboter dahinstellen, der das tut. Aber wenn er jetzt auf einmal für 3.000 Euro einen kleinen Roboter bekommt, dann wird das auf einmal hochinteressant für viele kleine Unternehmen.
Freust du dich auf die Dinge, die da kommen?
Ja, das wird spannend und ich freue mich da wahnsinnig drauf.
Folge uns in das innovative Sachsen der Wirklichmacherinnen und Wirklichmacher. Gemeinsam machen wir uns auf zu Menschen, die Neuland betreten. Wir machen's wirklich. Ein Podcast von So geht Sächsisch.
Ganz herzlich willkommen zu Wir machen's wirklich. Mein Name ist Tobias Hülswit und ich nehme euch heute mit nach Dresden zu Thomas Schulz. Thomas ist von Hause aus Wirtschaftsingenieur, war aber bereits in jungen Jahren als Unternehmer erfolgreich, hat dann mit der Hightech-Startbahn vielen anderen jungen GründerInnen geholfen und ist heute Geschäftsführer des Robert Valley Saxony. Das Robert Valley Saxony hat im September 2021 erfolgreich das erste Dresden Robotics Festival gelauncht. Ein geplant jährlich stattfindendes Event, irgendwo zwischen Messe, Branchentreff und eben Festival. Ich habe Thomas besucht, um mehr über das Robotics Festival und das Projekt Robert Valley Saxony zu erfahren.
Das Robotics Festival ist ein völlig neu gedachter Ansatz, die Robotics Community zusammenzubringen. So würde ich es vielleicht einfach mal zusammenfassen. Also es ist nicht die klassische Konferenz für Wissenschaftler in einem Konferenzhotel oder die klassische Messe, wo Kunden auf Anbieter treffen, oder es ist auch nicht der klassische Pitch-Wettbewerb, wo Startups vor Investoren oder der Industrie pitchen, sondern quasi das Beste aus allem zusammengeführt, so wie wir uns das vorgestellt haben. Haben wir halt wirklich gesagt, okay, wir laden weltweit führende Wissenschaftler ein, führende Experten und Know-how-Träger aus der Industrie, also wirklich die OEMs, die Hersteller, aber auch die Leute, die wirklich an Innovationen arbeiten, und stellen denen noch die 30 besten Startups aus ganz Europa im Bereich der industriellen Robotik beiseite und lassen die gemeinsam mal über die Zukunft der Robotik, der industriellen Robotik in diesem Jahr diskutieren. Und das Ganze garniert mit ein bisschen Licht und ein paar Bühnen, die rund sind und 360-Grad begehbar und einer voll integrierten Messe, also nicht diese klassische DIN-Norm-Messewand irgendwo an der Seite linear aufgereiht, sondern wirklich um die Bühne voll integriert, sodass man da von jeder Seite ran kann und da überhaupt keine Hemmschwellen hat, um an die Exponate ranzugehen und sich darüber auszutauschen. Und das hat dieses Jahr wirklich gut funktioniert, ja.
Also in diesem Sinne eben auch ein Festival. Es hat Festivalcharakter und man begegnet sich ungezwungen und kommt leicht miteinander ins Gespräch.
Genau, das ist das, was wir kreieren wollten und was auch gut funktioniert hat. Natürlich ist jetzt ein Festival im B2B-Sektor nicht unbedingt das gleiche wie jetzt ein Musikfestival. Aber diese entspannte Atmosphäre, muss man sagen, das kam sehr gut an. Man hat halt sich umgedreht und hat auf einmal hinter dem Deutschlandchef eines großen Roboterherstellers an der Bar gestanden. Also Leute, wo man sonst monatelang nach Terminen ringt, die waren da und die waren sehr, sehr zugänglich und also wirklich präsent, überall ansprechbar. Und auch die genossen das. Dieses Setup, so wie wir das jetzt gemacht haben, es wurde sehr gelobt. Das hat noch keiner in der Form gesehen und es bestärkt uns darin auch, das wieder durchzuführen. Ja.
Und ihr habt das 2021 zum ersten Mal durchgeführt?
Korrekt. Zum ersten Mal mit einem völlig neuen Label, was keiner kennt, als Akteur, den noch keiner kennt. Das erste Mal. Und es war wirklich die 53 Leute, die wir sein durften, die waren wir auch. Ja.
In anderen Zeiten als Corona-Zeiten könnten auch Besucher kommen, ganz normale Leute zum Anschauen. Was würden die so sehen, wenn die bei euch reinkämen?
Ich würde das mal zweistufig versuchen zu beantworten. Besucher ja, im Moment sind es aber eher Fachbesucher. Wir wollen jetzt nicht dieses ganz große 10.000-Mann-Event zum Thema Robotik machen. Vielleicht machen wir das noch, aber das ist es jetzt im Moment noch nicht, weil wir natürlich so ein bisschen diesen Business-Aspekt da einfach spielen wollen. was Sie sehen können. Dieses Jahr war es tatsächlich so, dass sehr viel Cobotik da war, Schweißanwendungen, unterschiedliche kleine Roboter. War auch dem geschuldet, dass das Format noch keinen großen Namen hat und auch die Industrieunternehmen noch nicht so richtig wussten, worauf sie sich einstellen. Aber dennoch hatten wir Weltpremieren von IGOS aus Köln mit ihrem Low-Cost-Robotics-Ansatz auf unserem Festival. Verschiedene Roboter, die Kisten stapeln, die in Kisten greifen, die unterschiedliche Dinge mit AR und VR machen. Also eine wirklich schöne, bunte Mischung war es auch schon in diesem Jahr. Auch Forschungsinstitute wie CETI aus Dresden, das Exzellenzcluster, die ihren Handschuh vorgestellt haben, der auch in dem Startup Meshmerize ausgegründet wird, aber auch Roboter zum Operieren, unterschiedlichste Anwendungen wirklich im Bereich der industriellen Robotik.
Und ich habe ihn nicht selber gesehen, aber davon gehört, es begrüßt einen ein kleiner Candybot, soweit ich weiß.
Ja, tatsächlich wollten wir, dass jeder, der den Raum betritt, also es hat alles in einem großen Raum stattgefunden, direkt mit dem Robotik-Thema konfrontiert wird und haben dann mit unserem Partner J&K einen Candybot gebaut, der dann die ganze Zeit durch die Veranstaltung gefahren ist, autonom und Süßigkeiten verteilt hat. Ja, tatsächlich war das der Liebling von allen.
Sozusagen die Süßigkeiten-Drohne, die Autonome.
So kann man so sagen, ja.
Du hast gerade schon zwei Stichworte genannt, die mich interessieren. Du hast gerade Cobotic gesagt, glaube ich. Was ist das?
Quasi eine Robotikanwendung, die dem Menschen assistiert, hilft, gewisse Aufgaben abnimmt und quasi neben dem Menschen arbeitet. Also beispielsweise ein Schweißroboter, der gewisse Anwendungen übernimmt, die klassisch ein Mensch nehmen würde. Im Regelfall sind das die kleineren Roboter, also es ist jetzt nicht der 3 Meter lange Arm, der sonst Autokarosserien von A nach B katapultiert, aber diese kleineren Roboter, die dann auch keinen Zaun mehr ringsrum haben, die beschreiben wir im Moment als Coboter.
Und die sind auf eine Weise auch sensibel, die reagieren auf Menschen und die sind auch sicher, die müssen auch sicher sein.
Also die sind so sicher, wie sie im Moment sein können. Es gibt verschiedene Anwendungen, dass sie scannen, was macht der Mensch gerade. Und das ist so die nächste Generation von kleineren Robotern, die halt in Handwerksbetrieben für unterschiedliche Aufgaben in der Logistik oder an unterschiedlichsten Stellen designt sind.
Und die sind inzwischen schon so, das habe ich in der Handwerkskammer in Dresden mal sehen dürfen, dass die halt auf leichten Druck schon reagieren und sofort stehen bleiben. Und also es ist schon relativ safe, glaube ich.
Also es gibt da verschiedenste Szenarien, warum die jetzt anhalten. Das sind zum Teil Lichtschranken, zum Teil sind es Bewegungsdetektoren, Kameras. Es gibt auch ein Startup aus Dresden, das heißt Power On. Die wollen quasi eine Art Haut für den Roboter bauen, der dann taktil sofort merkt, okay, was ist hier los, ich halte an. Oder aber auch vorne am Greifer merkt, okay, ich fasse jetzt eine Kugel an oder ich fasse jetzt einen Zylinder an und könnte theoretisch auch sowas wie eine Weinlese oder eine Tomate ernten, weil der Greifer an sich nicht einfach nur noch auf und zu geht wie so eine Zange, sondern dann Sensoren drin hat und merkt, okay, das ist jetzt ein runder Körper und der Druck ist fest genug, es rutscht also nicht raus, ich kann es jetzt greifen und transportieren.
Ja. Wow, faszinierend, höre ich zum ersten Mal. Auch die Haut für Roboter.
Das kann man quasi so sagen, ja.
Du hast dann noch ein Stichwort genannt, das habe ich auch gefunden, als ich mal die Keynotes durchgegangen bin, die auf dem Festival gehalten wurden. Alle total spannend und ein Stichwort war da auch Low-Cost-Robotik. Das schien mir auch irgendwie wichtig. Was ist das denn?
Low-Cost-Robotik ist einer der großen Trends, die wir in einem Robotiksektor sehen. Also so ein großer Roboter, wie ihn jeder von Bildern aus der Automobilbranche kennt, der kostet halt einfach wahnsinnig viel Geld, ist groß und klobig und zum Teil auch für gewisse Einsatzzwecke der falsche Roboter. Konstruieren wir mal den Fall der Bäcker, der einfach im Moment keine Hilfskräfte mehr findet, die morgens um 2 aufstehen, um Teiglinge von A nach B zu tragen. Der wird sich jetzt nicht für 300.000 Euro einen riesengroßen Roboter dahinstellen, der das tut. Aber wenn er jetzt auf einmal von beispielsweise IGOS für 3.000 Euro einen kleinen Roboter bekommt, der sicherlich nicht so extrem hochpräzise ist, wie das jetzt ein anderer Roboter ist, aber natürlich durch den Preis sehr, sehr attraktiv ist. Und auf einmal stellt er so einen kleinen Roboter dahin, der kostet relativ wenig Geld für das, was er kann, und er kann seine Probleme damit einfach lösen. Und wenn man das jetzt noch weiter spinnt und neue Lösungen wie No-Code Robotics, also quasi den Roboter anlernen kann, ihn teachen kann und ihm quasi kein Programmcode durch den Programmierer zur Verfügung stellen muss, dann wird das auf einmal hochinteressant für viele kleine Unternehmen, die einfach stetig wiederkehrende Aufgaben haben, Dinge von A nach B zu packen und all solche Themen halt wirklich über Nacht 24/7 von einem Roboter realisieren zu lassen.
Lass uns mal da nochmal drüber sprechen, über das Programmieren. Das macht eine Firma, ein Startup auch hier aus Dresden, Wandelbots. Da zieht man wirklich so einen Handschuh an und macht dem Roboter das dann praktisch vor, was zu tun ist.
Ja, tatsächlich war das früher Kleidung. Jetzt im Moment nennt es sich Trace Pen, also es ist einfach ein Stift. Und man kann beispielsweise bei einer Autoscheibe den Rahmen einfach mit dem Stift abfahren, das speichern und der Roboter macht dann dort die Klebraupe hin, um den Scheibenkleber aufzutragen. Oder aber man zeigt ihm, okay, mit dem Stift, hier müsstest du lang schweißen. Ich drehe dich jetzt so, weil du kannst jetzt auf der einen Seite schleppend schweißen, auf der anderen stechend. Das mache ich dem Roboter einfach vor, gebe das in die Software rein, die optimiert das Ganze dann noch und dann macht es der Roboter einfach.
Also indem ich das mit dem Stift vormache, programmiere ich den Roboter. Ich schreibe keine Software, sondern die wird dann automatisch generiert.
Es wird dann die Software generiert. Und das wirklich Charmante ist halt an so einer Lösung, ich kann den Roboter, wenn der halt heute schweißt, theoretisch, kann ich morgen die Klebepistole vorne dran machen und ihm was völlig anderes machen lassen und ihm das einfach nur wieder zeigen. Also der muss dann nicht 10 Jahre Abschreibungszeitraum immer die gleiche Aufgabe vollführen. Und das ist halt dieses hochspannende Thema. Also man ist dann halt einfach sehr, sehr agil an dem Thema.
Und diese Roboter müssen dann ja auch flexibel sein, wenn man sich so eine Produktionslinie vorstellt, eine klassische, da steht der Rohling immer an der gleichen Stelle auf dem Millimeter und wird von A nach B gehoben vom Roboter genau an die gleiche Stelle. Das wird ja beim Bäcker so auch nicht funktionieren. Der muss ja in der Lage sein, das Ding auch zu finden, wenn es mal einen Zentimeter daneben steht.
Absolut. Also das Finden von Dingen oder dieser typische Griff in die Kiste, wie es in der Szene heißt, das wird natürlich über verschiedene Technologien gelöst. Aber diese unterschiedlichen Anwendungsszenarien, die wir wahrscheinlich heute alle noch gar nicht abstrahiert bekommen, was da alles mit machbar ist, da ist halt diese Agilität und Flexibilität einer der Schlüssel, der unweigerlich zum Erfolg führen wird. Ja. Also man sieht es ja schon jetzt auch in der Logistik, kleine Roboter-Drohnen fahren Waren von A nach B völlig autonom. Das wird auch so sein, dass es in Japan ist es schon so, dass in der Gastronomie der Roboter kommt und der dein Essen an den Tisch bringt. Oder auch im Krankenhaus hoffentlich so schnell wie möglich, dass die Pfleger und Krankenschwestern nicht mehr den ganzen Tag logistische Aufgaben übernehmen müssen und diese Packung nach da bringen und diese nach da. Das kann ja eigentlich so eine kleine Roboterdrohne, wie wir sie jetzt schon in der Logistik einsetzen, ohne Probleme handeln.
Werden wir die auch im Straßenbild sehen? Also Videos gibt es ja schon aus den USA, wo kleine Drohnen, fahrende Drohnen, die ganz schnucklig aussehen, auch irgendwie durch die Straßen fahren und Pizza ausliefern oder ähnliches. Aber live in echt gesehen hat noch niemand von uns das hier zumindest, glaube ich. Kommt das?
Ich denke schon, dass es kommen wird, aber natürlich nicht von heute auf morgen, weil Europa und Deutschland da natürlich ein sehr, sehr regulativer Markt ist. Ja. Wir haben das ganze Thema ja bei den Elektroscootern gesehen. Wann dürfen die auf die Straße? Was müssen die alles erfüllen? Wie lange hat das gedauert? Und jetzt auf einmal kommen völlig autonome Vehikel und fahren von A nach B. Das wird mit Sicherheit kommen. Die Frage ist nur, wie. Ich denke, meine ganz persönliche Meinung, ohne das wissenschaftlich validiert zu haben, ist, dass wir vielleicht erstmal so die Langstreckenlogistik mit solchen Themen abbilden. Also ein LKW, der 1000 Kilometer Autobahn fährt, da kann dann vielleicht der LKW-Fahrer nur noch zur Kontrolle drin sein. Und mehrere können in Kolonne fahren und Dinge von A nach B bringen. Aber auch diese kleinen Themen, ich denke, das wird kommen. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern, aber ich denke, der Fortschritt wird uns dahin bringen. Ja.
Also Robotics werden im Handwerk Einzug halten, leicht programmierbar durch einen solchen Stift zum Beispiel oder Handschuhe. Es wird Low-Cost-Robotics sein, also nicht mal so teuer sein. Logistik, Drohnen haben wir gerade besprochen.
Wollen wir noch ein paar Punkte durchgehen, wo ich und die Hörer, glaube ich, auch noch gar nicht so viel drüber wissen?
Sehr gerne.
Wie ist es denn zum Beispiel bei Landwirtschaft 4.0? Da hat man ja auch schon gehört, da werden demnächst Roboterschwärme die Felder bearbeiten statt diese großen Maschinen. Was ist da im Kommen oder was gibt es da schon?
Also das wird sogar in Sachsen getestet mit Projekten wie zum Beispiel das Projekt Landnetz, wo Kolonnen über Äcker fahren. Wir sehen erste Roboter, die im Weinbau aktiv sind, also die quasi bei der Weinlese unterstützen und das halt auf Wein hängen, was jetzt nicht so das einfachste Gefilde ist. Also ich glaube, dass auch mit der nächsten Generation Mobilfunk, also wo sich Roboter quasi über das Internet steuern lassen werden, wird jeder um sich rum immer wieder Roboter haben, wird sie vielleicht nicht als solche wahrnehmen oder einordnen, aber ich nenne es jetzt einfach mal kleine intelligente Helferlein, ja, die einfach so da sein werden. Also ich meine, viele von uns haben ja heute schon zu Hause Staubsauger, die autonom staubsaugen und es wird viele weitere smarte Lösungen geben, die da auch unseren Alltag sehr stark bereichern werden.
Wie ist es denn in der Pflege?
Auch in der Pflege sehen wir im asiatischen Raum so die ersten Roboter, die auch am Patienten assistieren, also den Patienten ins Bett heben, aus dem Bett heben, gewisse kleinere Aufgaben erfüllen. Da ist Japan jetzt ein bisschen weiter im Thema Akzeptanz, als es klassisch Europa ist. Also dort blinkt immer schon alles bunt und überall Neonlicht. Und dieses ganze Thema Technologie, Offenheit und der Wunsch, das auch einzusetzen, ist da ein bisschen ein anderer. Aber da haben auch wir am Standort wirklich spannende Forschungsarbeiten dazu. Also gerade auch, wenn man in der Medizin ein bisschen weiterdenkt, operieren assistiert mit Robotern. Wir haben in Leipzig das ICAS, die wirklich wahnsinnig weit vorn sind, wenn es um das Thema geht. Aber auch an der TU Dresden gibt es wahnsinnig interessante Forschungsarbeiten zu dem Thema. Also ich glaube, dieses ganze Thema Roboter präzise Aufgaben durchführen lassen, das wird uns überall begleiten.
Beim ICAS ist ein Thema, glaube ich, auch so Remote Surgery, also dass man vom Bildschirm aus oder eben auch, indem man Bewegungen vollführt, dann der Roboter das nachvollzieht. Am Patienten tatsächlich auch.
Genau, ja. Das ist schon so wahnsinnig spannend, nur leider ist da im Moment so die Lichtgeschwindigkeit so ein bisschen unser Limit. Und wird es ja auch bleiben, aber so dass es halt heute noch nicht möglich ist, jemanden, der in Hamburg liegt, aus München zu operieren, weil einfach die Latenz ein bisschen zu hoch wäre, zumindest in der echtzeitfähigen Operation. Aber wenn der Roboter gewisse Logiken lernt, und dann kann das schon wieder funktionieren, wenn er selber eine gewisse Intelligenz da noch mit an den Tag legt, ja.
Weil du gerade gesagt hast, Japan ist da etwas weiter in der Akzeptanz. Da gibt es ja von einem Japaner, glaube ich sogar, aus den 70er Jahren, so diese Prognose des Uncanny Valley, dass die Leute vor Robotern, die wenig humanoid sind, wenig Angst haben. Vor Robotern, die sehr humanoid sind, dann mehr Angst haben. Es sei denn, der wäre wieder perfekt, also kaum vom Menschen zu unterscheiden, dann wäre es wieder okay. Aber dazwischen ist dieses Uncanny Valley, so dass da gruselt man sich, wo man nicht genau weiß, was ist das eigentlich hier für ein Wesen, in Anführungszeichen. Kannst du das beobachten in der Realität? Stößt du manchmal auf sowas?
Also wir sehen da sehr, sehr viel Forschung dazu. Tatsächlich, wenn der Roboter sehr, sehr menschenähnlich wäre, wäre er das, was der Nutzer am meisten spooky wahrnehmen würde, weil er nicht mehr wirklich unterscheiden kann, ist es Mensch oder Roboter. Und vor diesem Punkt haben viele auch berechtigt Angst vielleicht. Tatsächlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also wir sehen Gott sei Dank, dass technisches Design und Industriedesign immer mehr angenommen wird und die Roboter nicht mehr so klassisch aussehen wie aus irgendwelchen 80er Jahren Technologiefilmen. Sie sollen aber schon noch als Roboter erkennbar sein. Wir sehen im ganzen Bereich B2C, Electronics würde ich es jetzt mal nennen, nicht unbedingt Robotics, gerade im Bereich Spielzeug, da natürlich eine Menge Sachen, die sehr, sehr kindgerecht aufbereitet sind. Aber auch da merkt man, es muss schon noch so ein bisschen nach Roboter aussehen. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt und die Akzeptanz wird ja zunehmen. Es ist ja immer so, wenn wir heute sagen, was in 10 Jahren technisch machbar ist, ist das erstmal erschreckend für jeden. Da kann sich keiner von frei machen. Aber es passiert ja nicht von heute auf morgen. Also es ist ja immer ein sich weiterentwickelnder Prozess einer gewissen Etablierung an dem Thema. Und dass heute Staubsauger autonom durch unsere Wohnung flitzen und da staubsaugen und die Spülmaschine mich anruft, wenn sie sagt, dass sie fertig ist, das ist jetzt heute der Stand der Technik und die Reise geht natürlich weiter.
Ich Jetzt boomt ja auch der Bereich der künstlichen Intelligenz. Wie wirkt sich das denn auf die Robotik aus und was wird da noch kommen in der Zukunft?
Die beiden werden immer mehr verheiratet sein, verschmelzen. Der Roboter ist eine Maschine, die Aufgaben vollführt, und die künstliche Intelligenz wird auch den Roboter ganz klar bereichern. Und wir sehen das auch, wenn wir nochmal referenzieren auf das Beispiel von dem sich selbst schreibenden Code durch Vormachen, wie das Wandelbots anbietet. Ja. Dann kann man natürlich mit smarten Algorithmen auch einfach sagen, ja, du hast das jetzt so gemacht, aber ich kann diese ganzen Fehlerchen von Wackeln aus deiner Hand, die kann ich jetzt als künstliche Intelligenz einfach rausrechnen, und dann wird das halt eine homogene Linie und dann zufolge das Ergebnis auch deutlich besser. Oder der Roboter wird erkennen, okay, ich habe jetzt die letzten 6 Monate immer diesen Kraftaufwand gebraucht, um mich zu bewegen. Heute ist es schwerer. Irgendwas ist komisch, ich mache mal Alarm an. Oder aber ich kann sagen, okay, ich hatte das schon mal, oder ein anderer Roboter meiner Bauart hatte das schon mal, und der hat sich geheilt, indem er da einfach drüber geschnipst ist und hat halt diesen Grat oder was auch immer da war weggeschliffen oder ähnliches. Konstruiertes Beispiel. Dass es einfach vom Prozess eleganter wird, präziser wird und weniger fehleranfällig. Also diese ganzen Themen werden einfach lernen und werden optimieren an ihrer Spezialaufgabe. Und das ist wirklich ein sehr, sehr starkes und mächtiges Tool, muss man sagen.
Wie sieht es denn im privaten Bereich aus? Also viele Leute haben ja schon Alexa zu Hause, sprechen mit ihr, aber die ist ja immateriell sozusagen, ne? Die ist physisch nicht anwesend. Muss man sich das so vorstellen, dass in der Zukunft die entweder in irgendeiner robotischen Form physisch anwesend ist in der Wohnung oder als Avatar, wenn wir noch so virtuelle Realität oder das Metaversum dazu nehmen, das jetzt kommen soll?
Oh, ich glaube, da wird es Ansätze in verschiedenste Richtungen geben, wie sich das ganze Thema abbildet. Aber wenn man nochmal den Schritt zurückgeht, im Moment ist ja der Roboter irgendein Ding, eine Maschine, die intelligent eine gewisse Aufgabe wiederholgenau immer wieder durchführen kann. Und die spezialisiert es auf eine Anwendung, auch wenn es jetzt vielleicht temporär ist, wie wir das Beispiel hatten mit dem Schweißen heute, morgen kleben, dann ist das immer noch der Roboter, der eine Aufgabe macht. Und das, worauf du jetzt hinaus willst, ist ja quasi der Roboter, der heute das macht und morgen das und übermorgen das. Es wird da Kombinationen geben, ohne Frage, aber es wird jetzt, glaube ich, nicht diesen einen Surrogate geben, der quasi alles auf einmal macht. Wenn, dann muss er ja auch wieder, weil das ganze Ökosystem auf den Menschen angepasst ist, sehr humanoid sein, um genau diese Maßeinheiten, die wir halt als Standard gesetzt haben, für den Menschen irgendwie vollführen zu können, weil die Tische sind halt alle so hoch, die Lichtschalter sind immer dort und so weiter und so fort. Das ist ja in der Industrie auch alles so. Das ist ein spannendes Thema, und da werden wir auch sehen, wo die Reise dahin geht. Ob das dann ein Ding ist, was in der Ecke steht, oder ob es tatsächlich nur die Software ist, die aus der Cloud oder aus dem Router zu Hause Maschinen bedient, das ist eine sehr spannende Frage.
Also dieser universelle Roboter, der bräuchte dann, das Stichwort habe ich in einer YouTube-Aufzeichnung gesehen, eines Podiums auf eurem Festival, der bräuchte dann sozusagen ein Gehirn. Davon war da die Rede, aber das ist natürlich jetzt noch sehr rudimentär.
Also die künstliche Intelligenz ist ja Stand heute spezialisiert, ein Problem so gut wie es geht zu lösen. Und diese Komplexität, unterschiedliche Themen anzugehen, das haben wir momentan noch nicht abgebildet. Und wir sind jetzt, zumindest meinem Wissensstand nach, nicht an dem Punkt, dass wir jetzt Chips haben, die besser funktionieren als ein menschliches Gehirn in Gänze, von der Komplexität her. Sicherlich in Spezialanwendungen sogar deutlich besser. Aber in diesem heute das, morgen das und jetzt das und das zu verarbeiten, das ist, glaube ich, schon auch eine wahnsinnig hohe Herausforderung.
Freust du dich auf die Dinge, die da kommen?
Ja, das wird spannend, und ich freue mich da wahnsinnig drauf.
Schauen wir mal auf den ökonomischen Aspekt. Was sind denn so die Wachstumsraten in der Robotikindustrie?
Tatsächlich sind die letzten Zahlen nicht wirklich überraschend, sondern sagen, dass sich in den nächsten 5 bis 6 Jahren der Markt für die industrielle Robotik verdoppeln wird. Dazu kommen so Themen wie der asiatisch-pazifische Raum. Da ist ja vor 25, 30 Jahren und danach sehr viel investiert worden aufgrund des geringen Personalkostenniveaus. Da wurde sehr, sehr viel investiert, aber auch in den Räumlichkeiten bzw. Regionen ist es jetzt so, dass die Anforderungen an Sicherheit und an Komfort in einer gewissen Art und Weise auch gestiegen sind und auch dort wird sich der Einsatz von industrieller Robotik sehr, sehr stark abzeichnen. Und der Bedarf ist einfach wahnsinnig hoch. Also wir sind im Moment der asiatisch-pazifische Raum und Europa ähnlich groß, was das Marktvolumen angeht, alle stark wachsend. Und als Europäer hat man eigentlich sowohl auf seinem Heimatmarkt als auch im asiapazifischen Raum und Amerika gerade riesen Absatzmärkte. Also Startups, junge Unternehmen, mittelständische Unternehmen mit guten Lösungen müssen jetzt vorangehen, um quasi diese Märkte zu bearbeiten. Was auch der Grund ist, warum wir jetzt dieses Robot Valley Saxony ins Leben gerufen haben und dieses Festival durchgeführt haben, weil wir einfach schnell sein müssen. Wir müssen jetzt hier weiterkommen. Wir haben in Sachsen ein wahnsinnig gutes Ökosystem im Chemnitzer Raum mit dem Fraunhofer IWU, mit dem ICM, mit vielen Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau, dem ganzen Automotive-Zulieferer-Cluster, was dort ist, wahnsinnige Kompetenzen. Wir sind in Dresden stark aufgestellt im wissenschaftlichen Sektor. Wir haben in Leipzig die medizinische Robotik. Wir sind hier wahnsinnig gut aufgestellt und müssen dem Ganzen jetzt quasi ein gewisses Framework geben, um gemeinsam den Standort, die Region und vor allem die Akteure deutlich sichtbar zu machen, zu pushen, dass sie diese Marktchance einfach auch wahrnehmen können. Weil wir haben im Festival gelernt, die Leute haben Sachsen noch nicht auf dem Schirm für das Thema. Und aber alle, die da waren und weggefahren sind, haben das jetzt ganz gewiss und waren sehr beeindruckt von dem, was wir ihnen zeigen konnten. Und immerhin haben wir über 40 forschende Einrichtungen in Sachsen, die mit dem Thema Robotik unterwegs sind. Wir haben knapp 300 Unternehmen in der Region. Wir haben auch historisch im Bereich Maschinenanlagenbau in Sachsen 1000 Unternehmen. Im Bereich Mikro-Nano-Elektronik 2500 Unternehmen in Sachsen. Da stehen über 70.000 Mitarbeiter dahinter, die alle wahnsinniges Know-how in diesen Themen haben. Die Kompetenzen sind da. Wir müssen sie nur sichtbar machen und die Leute gemeinsam nach vorne bringen, um neue Projekte anzuschieben, das ganze Thema nach vorne zu bringen. Wir müssen Studiengänge etablieren zum Thema Robotics, wo wir dran sind. Also es ist viel zu tun, aber es ist eine sehr, sehr sinnvolle Aufgabe, wie ich finde, und ich freue mich da wahnsinnig drauf.
Du möchtest gerne Dresden und Sachsen zum Robot Valley machen.
Ich bin der Meinung, das Robot Valley ist mindestens ganz Sachsen, weil es genau diese Komposition aus diesem Forschung hier, Geschichte und Kern-Know-how im Mittelstand dort und diese einzelnen Kompetenzen, dieses Puzzle in Gänze, das geht in der Fläche Sachsen sehr, sehr gut auch für den Sektor Robotik. Wir wollen natürlich die sächsischen Unternehmen, die international weiter wachsen wollen, sichtbar machen und dabei helfen, international größere Geschäfte zu machen, dass die Unternehmen hier am Standort wachsen, dass die Startups hier am Standort bleiben, sich ansiedeln und wachsen, weil wir ein wahnsinnig gutes Ökosystem hier haben mit Hochschulen und so weiter. Und am Ende des Tages gemeinsam mit weiteren Partnern aus Deutschland und auch zum Beispiel den Kollegen aus Odense, aus Dänemark und weiteren Clustern als Europa nach vorne gehen. Wir haben hier eine wahnsinnig große Chance. Wir haben einen gut gedüngten Boden. Wir müssen nur noch loslegen.
Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird in der Zukunft, das Robot Valley.
Ziel muss es sein, in den nächsten 10 Jahren hier zum europäischen Hub zu werden, sodass jeder, wenn er an Deutschland und Robotik denkt, automatisch nach Sachsen fährt. So, das ist der Plan.
Ich wünsche euch ganz viel Erfolg.
Vielen Dank.
Und ich danke dir herzlich, dass ich heute hier sein durfte.
Danke, ich habe zu danken. Danke für deine Zeit.
Und wer jetzt gerne mehr über das Robotics Festival erfahren oder sich gleich für 2022 anmelden will, der findet alles, was er braucht, unter dresden-robotics-festival.de. Sie hörten den So geht's Sächsisch Podcast Wir machen's wirklich mit Tobias Hülswit.